Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS2 als Podcast.
DRS2, Sie hören Reflexe, am Mikrofon ist Heini Vogler. In unserer Sendereihe 68 wird 40 lade ich Sie ein zu einem Stelldichein mit einer guten alten Bekannten von damals, der Utopie. Wir gehen der Frage nach, ist utopisches Denken heute wirklich Schnee von gestern? Wo und wie leben Utopien munter weiter, ohne dass wir uns möglicherweise dessen bewusst wären? Bitte schön, hier in diesem arglosen Song der Popgruppe Blumfeld tauchte es kürzlich unangemeldet wieder auf, das zarte Pflänzchen Utopie.
Aus Sternenstaub und Teil des Meeres, Ergebnis der Gezeiten, so kreisen wir schon länger hier durch unbegrenzte Weiten. Wir suchen was, das es nicht gibt, seit ein paar Ewigkeiten. Für was mir fehlt, schreib ich ein Lied und greif in meine Saiten. Und die Zeit bleibt stehen in meiner Fantasie. Bist du bereit für eine kleine Utopie?
Komm, für was mir fehlt, schreibe ich ein Lied und die Zeit bleibt stehen in meiner Fantasie. Bist du bereit für eine kleine Utopie? 2003 war dies und, wenn das keine Aufforderung ist von Kindern der Alt-68er, ein Fingerzeig ist es allemal, wie es wäre, sich wieder einmal das Morgen im Heute auszumalen. Nachdenken über eine ideale Zukunft, wo vieles besser sein soll als in der Gegenwart, hat nicht Hochkonjunktur. Ja, wer glaubt heute noch im Ernst an gesellschaftlichen Fortschritt? Die säkulare Utopie des Marktes ist angesichts der akuten Finanzwirtschaftskrise gerade wieder einmal am Verblassen. Kein Ort nirgends für die Utopie also? 1968 war das noch anders. Es ging damals um nichts Geringeres als um eine bessere künftige Welt. Es ging um die Freiheit der Unterdrückten, um die gesellschaftliche Teilhabe aller, um ein Mehr an Demokratie. Es ging, wie es die antiautoritären 68er nannten, um Emanzipation, um Partizipation und um Transparenz. Trotz aller politromantischer Begleitmusik, die dabei mitgeklungen hat, die Arbeit auf diesen Feldern ist bis heute noch nicht ausgegangen. Die Zukunft, für die die Jugend damals kämpfte, war so utopisch, wie es ihr der letzte große Denker der Utopie, der Philosoph Ernst Bloch, schon 1962 auseinandergesetzt hatte.
Ohne Dimension Zukunft, uns als adäquat, denkbar, aktivierbar bleibend, hält es ohnehin kein Dasein lange aus. So bezeichnet in niedergehenden Zeiten wenigstens ein Horror-Vakui, ein Schrecken vor der Hohlheit. Doch in aufstehenden Zeiten allemal ein Plus-Ultra, das utopische Bewusstsein. Auch wenn die Utopien ihre noch so greifbaren Optima bestenfalls versprochen haben.
Utopien sind Wunschbilder, die der Gegenwart weit enteilen. Utopien erkunden das Mögliche im Wirklichen und sie liefern uns auf diese Weise Blaupausen einer anderen Gesellschaft, eines anderen Staats in einer besseren Zukunft. Martin Bondeli, Privatdozent für Philosophie an der Universität Bern, differenziert es so.
Gewöhnlich ist es die Ausmalung eines idealen Gesellschaftszustandes. Meist wird dazu eine bestimmte Geschichte erzählt. Man nimmt an, dass es irgendwo auf diesem Erdball ein Land gibt oder eine Insel, auf der die Leute glücklich leben, ein gerechtes Leben haben, in einem idealen Staat leben möglicherweise, kein Privateigentum haben, zufrieden sind. Und man möchte mit dieser Erzählung darauf aufmerksam machen, dass die jetzige Realität, in der wir leben, eine schlechte Realität ist und dass man diese überwinden muss. Das ist offenbar das, was allen Sozialutopikern vorschwebt.
Das begann mit Thomas Morus 1516 erschienenem Roman Utopia über eine ideale Gesellschaft und das geht bis hin zum weit ausholenden utopischen Entwurf Das Prinzip Hoffnung von Ernst Bloch im Jahr 1959. Bloch hat eine ganze Reihe sozial-utopischer Entwürfe und Denkfiguren aus der Philosophie, der Theologie und der Kunst zu einem großen Panorama fusioniert. Es ist die letzte integrale, geschlossene Sozialutopie des 20. Jahrhunderts. Ernst Bloch hat versucht, die Frage zu beantworten, wie ist realitätssprengendes Bewusstsein möglich? Es ist darum möglich, weil wir über eine Form von Bewusstsein verfügen, die Bloch als noch nicht Bewusstes bezeichnet hat. Es ist nämlich so, dass dieses noch nicht Bewusste
unterhalb der Schwelle unseres Wahrnehmungsvermögens liegt. Es ist eine Kraft, die auftaucht in unserem Bewusstsein und sich in unserem Bewusstsein bemerkbar macht. Die Beschreibung dieses Bewusstseins, die ist sehr wertvoll.
Und genau deswegen wird Blochs Utopie weiterleben. Viele haben den Untergang des Realsozialismus gleichgesetzt mit dem Ende der sozialen und politischen Utopie schlechthin. Neoliberalismus und Marktwirtschaft wären dann die Gewinner der Geschichte. Martin Bonderli teilt diese Ansicht so nicht.
Ich denke, das kann man nicht so sehen, denn Utopien, insbesondere wenn man an vielleicht nicht so sehr an Gesellschaftsentwürfe denkt, sondern Utopien im Sinne des utopischen Bewusstseins sind doch eigentlich immer präsent. Es gibt ein Bedürfnis nach utopischem Bewusstsein, so wie es auch ein Bedürfnis nach beschreibendem Bewusstsein gibt, nach moralischem Bewusstsein, also wir möchten den Leuten Vorschriften machen, wir haben ein kommunikatives Bewusstsein, wir möchten uns verständigen können mit Leuten und wir haben auch utopisches Bewusstsein. Ich denke, es gehört zum Leben, zu unserem Dasein als endliches Wesen, das sich auf einen besseren, vielleicht sogar auf einen unendlichen Zustand hin wendet und in diesem Zwiespalt immer natürlich befangen bleibt. Solange wir endliche Wesen sind und uns auf Unendliches richtet, bleibt eigentlich utopisches Bewusstsein erhalten. In diesem Sinne ist Utopie immer aktuell, aber nicht unbedingt utopische Staatsentwürfe. Die können veralten, es können neue Utopieformen von Utopie entstehen.
Welche Pfeiler müsste aber eine neue Sozialutopie haben, die auf unserem Boden des 21. Jahrhunderts errichtet würde?
Ein gelingendes Leben ist nur dann möglich, wenn zum Wohlstand noch was anderes hinzukommt, wenn Gerechtigkeit, bestimmte Vorstellungen von Moralität hinzukommen, wenn ästhetische Bedürfnisse befriedigt werden können, wenn Menschen sinnvolle Arbeit verrichten können, wenn sie eine intakte Umwelt haben. Und ich würde vielleicht bei dieser Verbindung von Utopiemodellen durchaus auch an die ganz neuen Utopien denken. Also man muss sich zum Beispiel überlegen, welche Rolle die neuen Technologien bei einer künftigen Utopie spielen könnten. Die Gentechnologie zum Beispiel oder die ganze Computertechnologie, letztere meine ich, ist eigentlich eine große Chance für das Projekt einer echten kommunikativen Vernunft, also nicht natürlich viele Formen.
Warum? Weil sie relativ demokratisch kann.
Sie ist zumindest demokratisierbar. Ob sie wirklich demokratisch genutzt werden kann, ist eine andere Frage. Aber sie ist demokratisierbar. Bei der Gentechnologie habe ich meine Zweifel. Ja, aus diesen Elementen würde ich das mal versuchen zusammenzusetzen.
Wissenschaftlich-technische Utopien sind Hightech-Märchen, die gerne gelesen werden. Von der bemannten Raumfahrt und der Besiedlung des Weltalls bis hin zur Erlösung der Menschheit von Krankheit, Hunger und Tod durch die Gentechnik. Heutige Utopien sind also nicht mehr große Gesellschaftsentwürfe. In den Mittelpunkt der zeitgenössischen Utopie ist der Körper gerückt. Insofern findet Technik-Utopie heute ihre Fortsetzung. Christoph Keller, Gesellschaftsredaktor bei DRS2, verfasste das Buch Building Bodies, der Mensch im biotechnischen Zeitalter. Es mag erstaunen, dass vieles, was heute auf diesem Gebiet immer plastischer wird, ohne die Impulse von 1968 nicht denkbar wäre. Und zwar... in zweifacher Hinsicht. Ich glaube, 1968 war der Moment, wo man sich gewissermaßen des eigenen Körpers in dieser ganzen Bewegung auch sehr bewusst wurde. Der eigene Körper wurde gewissermaßen zu einem Ort des eigenen. Wir kennen das aus der feministischen Diskussion in Bezug auf die Reproduktion. Mein Bauch gehört mir, ist natürlich ein erstes Produkt dieser 68er Bewegung. Auf der anderen Seite, mehr auf der gesellschaftlichen Ebene, ist es natürlich so, und das sehen wir heute im Rückblick, dass dieser Körper natürlich auch ein Angriffspunkt wurde einer ganzen Reihe von, würde man heute sagen, Diskursen, die diesen befreiten Körper natürlich dann später in einer zweiten Phase der Werbung, dem Hedonistischen auch zugänglich gemacht hat und damit natürlich unmittelbar übergeleitet hat auch in eine, wie soll man sagen, in eine Art Materialisierung oder auch in eine Art Kapitalisierung dieses Körpers, der dann eben zu einem Produkt auch der Werbeindustrie und so weiter wurde.
Meint Christoph Keller, Spezialist für die Analyse avancierter Körpertechnik-Utopien. Das sind konkret der virtuelle Mensch, das globale Gehirn als neues Utopia, kybernetische Organismen, sogenannte Cyborgs, die nahtlos organisches Gewebe und Maschinen aus Metall, Gehirn und Computer zu einem Ganzen integrieren. Lässt sich da noch von einer dominierenden Körperutopie sprechen?
Von einer Körperutopie, von einer dominierenden Körperutopie zu sprechen, ist sehr schwierig, weil wir es mit sehr vielen Zugriffsmöglichkeiten heute auf diesen Körper zu tun haben. Da ist zum einen natürlich die ganze Tradition der Gentechnologie, die weit ins 19. Jahrhundert zurückgreift und wo wir es zu tun haben, zunächst einmal mit einer Utopie, die sich zunächst auf den Volkskörper bezog, mit der ganzen eugenischen Debatte. Diese eugenische Debatte wurde im Verlauf der Nach-68er-Diskussionen, aber auch der Auseinandersetzungen mit der Gentechnologie ein Stück weit individualisiert. Wir haben es heute zu tun mit der Möglichkeit, dass wir unsere genetische Bestimmung per Internet abrufen können. Wir sind individualisierte Wesen geworden, die über ihre eigene genetische Zukunft ein Stück weit wissen können, aber auch, und das ist die Aufforderung natürlich, dieses genetische Wissen auch steuern können. Dann haben wir es zu tun natürlich mit den großen Utopien, die vor allem die Posthumanisten vertreten. Die Posthumanisten, die sagen, wir können diesen Körper irgendwann einmal verlassen in einen virtuellen Raum hinein. Wir können mit der Zunahme der Rechenleistungen unserer Computer in 20, 30 Jahren ein Stück weit in ein Datennetz abschwirren und da in einem ewigen Leben mit virtuellen Körpern, die wir uns dann geben werden, eine Art Hologramme, dann miteinander kommunizieren, vielfältig kommunizieren. Eine Utopie, die ja vor allem vom Amerikaner Ray Kurzweil vertreten wird.
Ray Kurzweil ist der Guru der sogenannten künstlichen Intelligenz. Im Verständnis dieses Begriffs spiegelt sich oft die aus der Aufklärung stammende Vorstellung vom Menschen als Maschine wider. Die heutige Utopie wäre dann, eine Intelligenz zu erschaffen, die wie der Mensch denken kann, Bewusstsein und Emotionen hat. Eine geschlossene, umfassende Utopie des Körpers ist aber angesichts solcher Visionen nicht in Sicht.
Die Verdichtung dieser Utopie zu einer gesellschaftlichen Utopie ist heute ein Stück weit tabuisiert. Es würde heute wahrscheinlich niemand mehr antreten wie die Vertreter einer radikalen Eugenik in den 30er und 40er Jahren zu postulieren, dass hier nun in Bezug auf den Körper so etwas wie eine gesamtgesellschaftliche Vision an den Tag treten soll. Ich glaube, das Ganze ist weitestgehend individualisiert. Wir sind heute aufgerufen, von der Werbung, von der Medizin her, aber natürlich auch von der Wirtschaft, die uns möglichst viel in möglichst kurzer Zeit und möglichst effizient abverlangt. Wir sind heute aufgerufen, so etwas wie ein Selbstmanagement aufzubauen. Wir sollen mit diesen Körpern möglichst schonend umgehen, um eben
man kann es so sagen, möglichst produktiv, möglichst lang und möglichst effizient zu leben. Das Ganze aber individualisiert, auf den Einzelnen bezogen, nicht als eine gesamtgesellschaftliche Utopie.
Was im Supermarkt der Körper, wie es Christoph Keller nennt, angeboten werden könnte, ist zunächst logische Konsequenz des Fortschritts. Die Vorstellung, dass wir, wie zum Beispiel in der Ersatzteil- oder Transplantationsmedizin, Herr über unsere Körper werden und unser Leben sukzessive verlängern können. Es ist offensichtlich, dass hier der Markt seine ökonomische Macht besonders ungezwungen ausübt. Insofern erfordern solche Visionen, die uns als utopisch verkauft werden, zunächst nichts anderes als klassische Ideologiekritik, wie Martin Bondeli festhält.
Also da hat sicherlich Karl Marx sehr viel Richtiges gesehen. Er hat sehr klar analysiert, was Selbstverwertung des Wertes oder Selbstverwertung des Kapitals bedeutet und dass diese Selbstverwertung Zwänge schafft. Das erleben wir im Zusammenhang der Globalisierung ja eigentlich jeden Tag. Und doch haben wir natürlich als entscheidende Person Spielräume. Wir haben Spielräume und können Dinge anders gestalten. Wenn das wirklich so ist, dann müsste man sagen, ja, Sozialutopie in dem Sinne, dass eine neue Gesellschaftsformation entsteht, in der es gerechter zugeht als heute, in der der Gegensatz von Arm und Reich weniger krass ist, das müssen wir vergessen. Was hätten wir dann noch? Wir hätten dann noch eben dieses utopische Bewusstsein, auf dem ich doch beharre. Das steckt überall, in der Kunst, in der Wissenschaft, in der Philosophie, überall. Also Immanuel Kant war der Meinung, wir müssen aus moralischen Gründen die Unsterblichkeit der Seele fordern. Und ich würde sagen, aus moralischen Gründen müssen wir utopisches Bewusstsein fordern, deshalb, weil wir keine Sachen sind, keine Maschinen sind, nicht wie Maschinen funktionieren, sondern weil wir letztlich freie Menschen sind.
Fassen wir zusammen. Der Diskurs von der Fusion von Mensch und Maschine ist im Gange. Philosoph Peter Sloterdijk sprach schon mal von Menschenzüchtung. Christoph Keller besteht darauf, dass man in diesem Zusammenhang gleichwohl von einer Utopie spricht.
Ja, der Homme Machine ist natürlich eine alte Geschichte, die uns schon aus dem 17. Jahrhundert mit den Homme Automat, mit den Maschinenmenschen entgegenwinkt, gewissermaßen als eine Vorwegnahme der Zukunft. Ich glaube nicht, dass wir die Maschinenutopie als heutige Utopie formulieren können. Ich glaube, da gibt es wie zwei Schienen. Auf der einen Seite gibt es die tatsächlichen Maschinen, die uns entgegentreten. Ich denke an den Asimo von Toyota, diesen Hominoiden, der einiges kann als
Roboter. Also das ist ein Roboter.
Das ist ein Roboter, ja, der einiges kann bereits. Der ist aber gewissermaßen wie eine negative Utopie, eine Dystopie von Menschen zu sehen. Ich glaube, die Utopie besteht heute mehr in einer Vermischung zwischen dem Biologischen, einer Kombination des Biologischen und des Maschinellen. Ich glaube, die Bereitschaft, Maschinenteile in den menschlichen Körper zu inkorporieren, um diesen Menschen am Laufen zu halten oder noch einen Schritt weiter, um diesen Menschen zu verbessern. Also die Vermischung und die Verbindung, die Kombination zwischen dem Biologischen und dem Maschinellen. Ich glaube, darin liegt das Utopische, das wir heute für uns formulieren.
Lassen Sie mich nun die Körperutopien noch auf ein verwandtes und doch ganz anderes Gebiet ausdehnen. Viel utopisches Bewusstsein im Sinne Ernst Blochs steckt seit jeher auch in der Kunst, wie wir eben hörten. In allen Sparten ist bis heute utopisches, realitätssprengendes Bewusstsein eine starke Produktivkraft. Und seit je wird in der Literatur, im Film, im Theater und in der bildenden Kunst Gesellschaftskritik geübt. Künstlerinnen konfrontieren den unbefriedigenden Ist-Zustand mit Radikalkritik und dann natürlich namentlich mit dem Tagtraum des Noch-Nicht, der Krise des sozial-utopischen Denkens zum Trotz. Am Beispiel des Tanzes lässt sich utopische Ästhetik vorzüglich auseinandersetzen. Christina Turner, Assistenzprofessorin am Theaterwissenschaftlichen Institut der Universität Bern.
Es gibt eine grundsätzliche Verbindung zwischen Tanz und Utopie, die reicht historisch ins 18. Jahrhundert zurück. Dort, als sich der Tanz etabliert hat, als eigenständige Kunst, hatte man eigentlich diese Utopie stark gemacht, dass Tanz die Menschen verbindet über eine Sprache, die alle Menschen haben und sprechen, die Körpersprache. Und diese Verbindung hat man im 18. Jahrhundert ganz stark gemacht und auf diese Utopie beruft man sich eigentlich heute noch, wenn man Ende April jeweils den Welttanztag feiert.
Der heutige Tanz entwickelt sich aber in eine Richtung, die etwas von diesem ungetrübt utopischen Kurs abgekommen ist. Vor allem die Avantgarde des Tanztheaters hat das verändert, was man unter dem in die Jahre gekommenen Begriff Ballett versteht.
Verändert hat sich das, dass es nicht mehr so breit geglaubt wird, dass das überhaupt möglich ist, sondern man reflektiert auch im künstlerischen Tanz das Kritische, also weil man die Erfahrung gemacht hat, dass eben europäischer Tanz, künstlerischer Tanz vielleicht in Indien ganz anders verstanden wird, als man das wollte oder umgekehrt. Also man ist kritischer geworden und vor allem zeitgenössischer Tanz hat diese Utopie auch nicht mehr als Wunschvorstellung, sondern entlarvt sie vielleicht eher oder arbeitet eher mit Konzepten, dystopischen Konzepten, also das heißt Konzepte, die eher von einer negativen Utopie ausgehen. Also es gibt nicht mehr diesen großen andere Weltentwurf, sondern es gibt vielleicht über ein Negativbild von Welt scheint dann doch so Bruchstücke von Hoffnung wieder auf. Und ich würde mal sagen, der zeitgenössische Tanz handelt eher mit diesen Konzepten.
Der Tanz reagiert heute auf Entfremdung oft, indem er, wie Christina Turner schreibt, vorsätzlich verstört und physisch herausfordert. Ein besonders anschauliches Beispiel ist William Forsythe. Er hat 2005 mit seiner Tanzkompanie in Zürich seine Tänzerinnen und Tänzer im offenen Raum die Menschenrechtscharta buchstäblich schreiben lassen, und zwar unter eben vorsätzlich schwierigen Bedingungen. Human Rights, W-R-I-T-S geschrieben, heißt diese Performance-Installation.
Da geht es eigentlich um die Vorführung der Bemühungen um die Menschenrechte, aber auch der Unmöglichkeit, die Menschenrechte global zu realisieren. Und man hatte sich das, also es sah so aus, man kam in einen Raum und da waren Tische und Tänzer und Stifte und Blätter und es ging eigentlich darum, dass das Publikum mit den Tänzern Sätze aus den Menschenrechten schreiben musste. Und es gab Hindernisse, also man konnte das nicht einfach so aufschreiben, sondern es gab Hindernisse, dass es eben, dass man zum Beispiel den Bleistift mit den Zehen hielt. Es war dann nicht so einfach, das zu schreiben. Und es ging darum, zu zeigen, diese Utopie oder dieser Entwurf der Menschenrechte, dass das für alle Menschen und alle Völker auf der ganzen Welt gilt, dass das nicht so einfach zu realisieren ist. Aber dass man sich bemüht und dass man eigentlich immer dran ist, auch wenn man weiß, dass es Hindernisse gibt und dass es nicht möglich ist. William Forsythes Choreografie oder choreografische Installation, da geht es nicht darum, eine Handlung zu zeigen, sondern es geht darum, mit den Zuschauern einen Prozess, der über Bewegung abläuft, erfahrbar zu machen. Und vor allem auch, es ist eine Reflexion, also ein Nachdenken und ein Aufzeigen von Prozessen, von Utopien oder von eben, also worauf diese Utopien gründen, dass es Wunschvorstellungen sind, denen eben immer wieder Steine in den Weg gelegt werden, dass man die aber trotzdem hat und eigentlich auch braucht.
Der Mai 1968 verhalf mindestens für eine gewisse Zeit der Fantasie an die Macht. Unser Bildungswesen, die Emanzipation und auch die Arbeitswelt haben damals nachhaltige Impulse erhalten. Am längsten dauerte der Frühling 68 aber in der Kunst. Wobei auch sie Theodor W. Adornos Diktum klar verinnerlicht hat, Utopie ist nicht mehr als das Ganze zu denken. Tanzspezialistin Christina Turner formuliert es so.
Ich würde mal sagen, seit der Moderne hat man sich verabschiedet von diesen Ganzheitsentwürfen, weil man festgestellt hat, dass die Totalität nicht zu haben ist oder dass es, wenn man es versucht, sie zu haben, dass es dann eben prekäre Formen annimmt, wie das Dritte Reich in Deutschland. dass man da eigentlich ab der Moderne dann auch eher davon ausgeht, dass es nur noch in Bruchstücken zu haben ist. Also Adorno spricht ja auch von dem Revers-Bild von Sehnsucht. Also die andere Seite scheint dann auf, das andere kann nicht mehr als Ganzes erfasst werden, sondern blitzt immer wieder auf in Momenten. Und ich glaube, da bezieht sich die Kunst immer wieder darauf, dass sie Konstellationen schafft, in denen dann eben etwas Utopisches doch noch aufblitzen kann als Moment der Hoffnung, als Moment von Sehnsucht, als Bild eines anderen, was aber nicht auszuformulieren ist, weil man es dann eigentlich auch zerstört oder weil es dann eben prekär werden könnte.
In jüngster Zeit hat wohl ein Funktionswechsel stattgefunden. Nicht mehr hauptsächlich Schriftsteller und Philosophen üben diese Funktion von Sonden aus, sondern Computeringenieure und Biotechnikwissenschaftler. Das Laboratorium ist heute die Brutstätte, wo der Traum des noch Unmöglichen in die Tat umgesetzt werden soll. Man sollte dies in mancher Hinsicht etwas ernster nehmen. Der Philosoph Martin Bonderli sagt zum Schluss weshalb.
Vieles ist ja einfach Extrapolation des Bestehenden. Wir haben ja immer unter Utopie noch das Verständnis von, da muss irgendwas brechen. Ich meine, dass wir nur in diesem Falle eigentlich, also wenn da wirklich was Neues konfiguriert wird, dass wir nur in diesem Falle eigentlich von Utopie sprechen sollten. Häufig läuft unter dem Titel der Utopie nichts anderes als einfach technische Perfektionierung, technischer Fortschritt. Das finde ich, ja, das muss man auch mal den Technikern mal auch beibringen, dass das so ist.
68 wird 40. In dieser DRS2-Reihe hörten Sie die Sendung Utopie? Nein, doch, ja, die Wiedergeburt einer alten Dimension von Heini Vogler. Diese Sendung ist auch im Internet unter www.drs2.ch zu hören und als Podcast zu beziehen. Die heutige Sendung über das Thema 68 und Utopie sowie weitere 5 Sendungen der Reihe 68 wird 40 haben wir für Sie auf 3 CDs zusammengestellt. Diese sind ab Mitte Mai für 47,90 Franken lieferbar. Vorbestellungen sind beim Radiokiosk möglich über die Telefonnummer 0848 840 800 oder online unter radiokiosk.ch.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.